True Athletes True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
Und jetzt rutschen wir direkt rein in die neue Folge von True Athletes True Talk. Bei mir ist der Europameister des Jahres 22, der zweimalige WM-Vierte, einmal Olympia-Vierte und dreimalige deutsche Meister im Speerwurf. Ich glaube, es weiß inzwischen jeder, wer hier ist. Herzlich willkommen, Julian Weber.
Guten Morgen, Dankeschön.
Wir haben ja uns vorgenommen, so ein bisschen deine Geschichte hier zu erzählen. Und wenn man deine Geschichte erzählt, dann ist das ja auch immer so ein bisschen ja wie eine kleine Reise durch die Geschichtsbücher des deutschen Speerwurfs, der ja vor einigen Jahren in seiner absoluten Blüte stand. Wir erinnern uns da an gefühlt unzählige 90-Meter-Würfe, an deutsche Rekorde, an Olympiasiege und Weltmeistertitel. Und mittendrin warst auch immer du.
Ja.
Ich war so in zweiter Reihe, aber immer mittendrin und sehr, sehr nah dran, bis dann deine absolute Blütezeit anbrach. Und über diese Zeit wollen wir jetzt heute hier reden und da freue ich mich sehr drauf.
Ich mich auch.
Lass uns deshalb auch ein bisschen beginnen, so in dieser Zeit, als die anderen noch im Rampenlicht standen. Ganz egal, wie sie hießen oder auch natürlich heute noch heißen. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie du diese Zeit damals für dich persönlich erlebt hast.
Ja, für mich war das relativ ähnlich wie auch jetzt eigentlich. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich war in der Weltspitze dabei, aber es waren halt trotzdem noch welche vor mir. Klar hätte ich da... Hat mir so ein bisschen teilweise die Anerkennung gefehlt. Ich meine, ich war viele Jahre in der Weltspitze eigentlich mal vorne dabei, aber für Medaillen oder dergleichen, für die 90 Meter hat das halt noch nicht gereicht. Ja, und das war dann schon ein bisschen schade. Also da habe ich mir dann, umso schöner ist die jetzige Situation, wo das Absolut. Alles da ist, was vorher nicht so da war. Deswegen kann ich das jetzt noch mehr irgendwie, bin ich noch dankbarer und es ist die Situation noch schöner gerade, kann ich das noch mehr genießen. Ja, aber es war jetzt auch nicht schlimm. Ich habe das komplett akzeptiert. Da waren einfach bessere vor mir in Deutschland und das war okay. Die haben bessere Leistungen gebracht. Und es war niemals so, dass ich dann gesagt habe, oh, das ist unfair und ich bin doch auch gut. Nee, die waren halt einfach besser und so ist der Sport.
Du kommst ja auch aus einer sehr, sehr sportlichen Familie. Ich erinnere mich auch noch an Zeiten, wo du mit deinen Geschwistern einen gemeinsamen Instagram-Account warst, glaube ich, damals tatsächlich schon hattest. Korrigier mich, ich meine, deine Schwester ist Volleyballerin und dein Bruder Handballer. Wie sehr hat dich das auch geprägt, auch dieser Familienzusammenhalt?
Ja, meine Schwester ist auch Bundesliga-Handballspielerin gewesen und ja, mein Bruder auch. Waren generell eine Handballerfamilie früher. Mein Vater hat auch relativ hoch Handball gespielt und ja, irgendwann hat sich das dann auch so ein bisschen zur Leichtathletikfamilie entwickelt. Aber bei uns in der Familie war Sport schon immer alles eigentlich. Wir sind drei so aktive Kinder gewesen. Wir haben den Sport geliebt und lieben ihn immer noch. Ja, das war bestimmt nicht einfach für unsere Eltern, weil wir zu aktiv waren. Wir wollten immer überall rumturnen, rumspielen und ja, haben halt auch immer so Challenges gemacht. Also wir haben uns immer, jeder von uns drei wollte immer irgendwie in irgendwas noch besser sein als der andere. Ja, wir haben uns immer gegenseitig gepusht und auch unterstützt, was das angeht. Und vor allem natürlich auch unsere Eltern, die uns den Weg überhaupt ermöglicht haben, dass wir alle drei irgendwie jeden Tag irgendwo anders ins Training gefahren werden. Und das ganze Wochenende bestand aus Handballspielen, Leichtathletik, Wettkämpfen oder sonst was. Das war schon echt viel, was wir da gemacht haben. Ja.
Aber mit Sicherheit auch sehr, sehr prägend, wenn man in so einem Umfeld dann aufwächst. Das kann ich mir vorstellen. Dann kam das Jahr 2019 und für mich als Außenstehende oder als externe Betrachterin sozusagen, war das vielleicht das Jahr, was so den Durchbruch oder den Wandel mit sich gebracht hat. Denn wir erinnern uns, 2019 stand eine WM an, für die Bernhard Seifert damals schon nominiert war. Aufgrund einer Formkrise hat er dann aber seinen sicheren Start an dich abgegeben und du wurdest in Doha schlussendlich Sechster. Würdest du auch sagen, das war so ein Jahr, was für dich vieles verändert hat?
2019 war ein gutes Jahr. Es war nicht schlecht, aber es war nicht so dieser Wendepunkt. Das Jahr würde ich sagen. Natürlich war aber trotzdem die Aktion von Bernhard, dass er mich da mitfahren lässt, ja, extrem nobel und da bin ich ihm immer noch sehr dankbar für, und umso schöner ist es, dass wir jetzt auch zusammen in einer Trainingsgruppe zusammen sind und uns gegenseitig unterstützen. Und er ist ja jetzt gerade auch leider in einer Verletzungsphase, hatte eine Schulter-OP, kämpft sich gerade wieder zurück, und wir versuchen uns da so gut wie möglich da auch gegenseitig wieder zu pushen, dass er da auch wieder am Start ist. Ich versuche ihn gerade wieder da auch mitzunehmen und wieder zu mir in die Weltspitze zurückzuholen. Und ja, das finde ich eigentlich ganz schön, die Situation.
Weil du auch gerade direkt deine aktuelle Trainingsgruppe angesprochen hast. Es gab ja für dich auch nochmal einen entscheidenden Moment, als du nämlich deinen Standort gewechselt hast und von Mainz nach Potsdam dann gezogen bist, in deine jetzt aktuelle Trainingsgruppe, eben mit Bernhard Seifert unter der Regie von Burkhard Loks. Welchen Einfluss hatte das wohl so jetzt im Rückblick auf die Entwicklung deiner Karriere?
Naja, jeder Wechsel bringt etwas, meiner Meinung nach. Es ist immer wieder ein neuer Input, den man bekommt, neue Eindrücke. Ja, und es wird einfach auch nicht langweilig irgendwie auch gefühlt. So, wenn man 10 Jahre am selben Ort trainiert, mit denselben Leuten, das kann natürlich gut sein und das ist auch schön. Aber ich brauche da irgendwie ein bisschen mehr Abwechslung, was das auch angeht. War in Mainz glücklich, ich bin in Mainz glücklich, eine tolle Stadt. Ich hatte da auch einen richtig guten Trainer mit Stefan Kallenberg. Aber trotzdem war es irgendwie an der Zeit, irgendwann auch mal loszuziehen, weiterzuziehen. Bin dann weiter nach Rostock gegangen. War da einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, obwohl ich ja niemand gekannt habe mit Marc Frank als Trainer, der Frauenbundestrainer. Und war auch eine sehr schöne Zeit. Ich habe das genossen, da ganz oben im Norden von Deutschland, mit Warnemünde, Ostsee. Es war wirklich sehr schön. Auch die Trainingsgruppe dort war super. Wir hatten da, haben auch sehr gut trainiert. War auch eine schöne Zeit. Hab da meine Freundin vor allem kennengelernt. Bin ihr dann auch weiter nach Berlin hinterhergezogen. So, dann bin ich in Berlin gelandet. War natürlich dann die beste Möglichkeit in Potsdam, da mit Burkhard Loks zu trainieren mit der Trainingsgruppe. Da bin ich auch sehr glücklich, dass es jetzt so dazu gekommen ist. Ja, mit Herr Loks habe ich einen wirklich sehr guten Trainer, auch in Potsdam und Berlin sind extrem gute Trainingsbedingungen, auch mit dem Olympiastützpunkt in Berlin und auch dem Olympiastützpunkt in Potsdam. Ich habe das Beste von beiden und das ist wirklich von der Struktur, vom Gesamtkonstrukt ist das wirklich optimal.
Gibt's da so ein, zwei Punkte, die du jetzt auch gerade so im Hinblick auf deine Erfahrungen, die du auch mit anderen Trainern sammeln konntest, so rauspicken magst, die du besonders an dieser aktuellen Konstellation mit Burkhard Loks schätzt?
Burkhard Loks, ja, der ist speziell, also das ist schwer zu sagen, also er ist extrem einfach, was den Sport angeht. Er ist, er brennt für den Sport. Er ist so dabei. Er ist auch, was man vielleicht gar nicht im ersten Moment meinen würde, ist er sehr emotional auch dabei und gibt alles für seine Athleten. Ist für die Athleten extrem da und das ist auch, glaube ich, genau das Richtige. Und was ich vor allem bei ihm sehr schätze, ist, dass er ja doch eher so von der alten Schule auch ist. Genau, und ich ja doch eher so ein bisschen ein Freigeist bin, was das Training angeht und gerne auch mal einfach mal mein Ding machen würde. Und das ist für Herr Loks natürlich erstmal eine komplette Umstellung gewesen und was komplett Neues gewesen. Aber er hat sich mega gut an mich angepasst. Wir haben uns gegenseitig sehr, sehr schön mit der Zeit angenähert. Und das funktioniert mittlerweile einfach sehr gut. Und wir können einfach beide voneinander irgendwie auch was lernen und arbeiten sehr gut zusammen. Ja.
Das klingt sehr konstruktiv, als würdet ihr gegenseitig aneinander wachsen. Wie schön. Dein bislang schönster Wettkampf, Julian. Als ich über die Frage so ein bisschen nachgedacht habe, kam mir ja spontan die EM 22 in München, natürlich mit dem Europameistertitel. Aber erzähl dir doch mal gerne selber, was war für dich bislang der schönste Wettkampf?
Ja, also du sagst es. EM in München, das war etwas ganz Besonderes. Also es war, ja, ich würde sogar sagen, mit Abstand einfach der emotionalste, adrenalinreichste, schönste Wettkampf. Und ja, mit dem Publikum, ich habe noch nie so laute Zuschauer gehört, so ein lautes Publikum, die einen so extrem gepusht hat und einfach die komplette Atmosphäre und die Energie, die in diesem Stadion war, das war ja einfach Hammer. Vor allem im Hinblick auch darauf, dass ich vor dem Wettkampf eigentlich ja schon abgeschlossen habe mit dem Wettkampf. Ich hatte das Einwerfen vor dem Wettkampf abgebrochen und habe gedacht, ja, das funktioniert heute nicht. Es wird eh nichts und ja, war schon ein bisschen niedergeschlagen, aber habe irgendwie trotzdem nicht den Mut verloren und bin dann ins Stadion und habe gedacht, okay, ich probiere es einfach, ich lege alles rein, aber wahrscheinlich wird das eh nichts. Das war vielleicht mental auch gar nicht so verkehrt. Deswegen, ich war da ganz befreit und konnte einfach drauf losgehen, habe einfach alles versucht, in den ersten Wurf zu legen. Und dann war mir aber auch irgendwie klar, nach dem ersten Versuch, okay, es geht irgendwie doch. Also mit durch Schmerzmittel, Adrenalin, was auch immer, hat es dann doch funktioniert und das war einfach ein ja, sehr schöner Moment. Und dann war mir bewusst, okay, ich kann jetzt noch mehr reinlegen, ich kann jetzt noch mehr machen. War natürlich dann sehr schade, dass dann in dem zweiten Versuch, dass der ungültig war. Ich glaube, der war sogar noch weiter als mein Siegeswurf. Deswegen noch erstaunlicher, dass ich da noch mal so einen weiten Wurf machen konnte. Ja, ich habe aber auch im Nachhinein betrachtet, bin ich froh, dass ich nicht wusste, dass der Wurf so weit war. Der Ungültige. Also ich habe das gar nicht so irgendwie so richtig mitbekommen, dass er so weit war, weil sonst immer relativ schwierig ist, da nochmal dran anzuknüpfen, wenn man weiß, okay, man hat schon so weit geworfen, da jetzt nochmal genauso weit oder noch weiter zu werfen. Aber das ist auch nur Gefühlssache. Natürlich kann das trotzdem passieren, aber nee, aber insgesamt auf jeden Fall, Europameisterschaften waren sehr besonders, sehr schön. Und als zweiten Wettkampf, keine Ahnung, das eine ist relativ aktuell, das andere ist schon ziemlich alt, weil eine andere Europameisterschaft in der Jugend in Rijeti, das war auch sehr besonders. Es war einfach so der Startpunkt und dann direkt mit dem Titel in die erster der Weltjahresbestliste da zu starten, aber auch meine Family vor Ort und das war auch sehr emotional, sehr schön, ja.
Voll schön. Sind das so Momente, die du dir bewusst nochmal in Erinnerung rufst, gerade wenn es irgendwie schwieriger wird oder so?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt auch, keine Ahnung, in der Verletzungsphase oder wenn man länger krank ist und dann irgendwie nur im Bett liegt oder auch wenn es Richtung Höhepunkte geht, schaue ich mir da richtig gerne die alte Videos an und das motiviert mich dann auch immer extrem, dann da noch besser wieder so Momente zu bekommen, wieder so Momente zu haben. Mein Vater war schon immer voll dabei und hat uns immer also die Kamera drauf gehalten, egal was wir gemacht haben, im Sport natürlich vor allem und war dann auch immer meine Eltern beide immer dabei und gibt's sehr schöne Aufnahmen und der macht dann auch immer coole Zusammenschnitte, die einfach ja tolle Erinnerungen sind und die gucke ich mir gerne an und das motiviert natürlich auch.
Absolut, das kann ich mir vorstellen. Als du eben das Stichwort im Rückblick auf die EM in München mit befreit und ohne Last so reingeworfen hast, habe ich so bei mir gedacht, vielleicht war das der große Unterschied im Hinblick so auf dieses Jahr, weil in diesem Jahr, wir erinnern uns alle bei der WM in Budapest, da lasteten gefühlt so ein bisschen die letzten Medaillenhoffnungen auf dir, um ja dieses Debakel noch so zu verhindern, so wie es in der Öffentlichkeit halt auch besprochen
Ich
wurde.
habe es vollendet.
Ja, genau. So kann man es auch sagen. Ich weiß nicht, ob du in einen der letzten Podcasts hier reingehört hast, aber da war Christopher Linke zu Gast und der hat so schön von eurem Zwiegespräch kurz vor dem Wettkampf erzählt und wo er dir mit auf den Weg gegeben hätte, Julian, du musst hier nicht für uns gewinnen, sondern mach einfach dein Ding. Und du hättest da so schön geantwortet, ich fahre da jetzt hin und hole das Ding. Es kam natürlich dann ganz anders, wie wir das inzwischen wissen. Aber nimm uns mal so ein bisschen mit, wie du diese doch sehr spezielle Situation für dich, ja, wie du das erlebt hast und wie du auch im Nachgang damit umgegangen bist.
Ja, natürlich war das keine einfache Situation. Ich war halt am Ende dran und war einer der wenigen, Medaillenhoffnung. Das war natürlich, wäre natürlich anders gewesen, wenn ich direkt am Anfang dran gewesen wäre. Das hätte ich bevorzugt, die Situation. Das wäre schöner gewesen. Aber es ist so, wie es ist, und Sperrhof ist meistens am Ende. Deswegen, ich kenne die Situation auch schon vom letzten Jahr bei der WM in Eugene. Da war es eine ähnliche Situation. Und da bin ich nicht so gut damit klargekommen. Und da muss ich echt sagen, da hat der Druck mich doch ja runtergezogen. Und ich habe mir da selbst zu viel Druck auch dann gemacht. Ich war zu aufgeregt und konnte nicht so meine Leistung abrufen, wie ich es gerne gehabt hätte, wie ich es auch in der Qualifikation gezeigt habe. Da habe ich mich gefühlt wie ein so gut wie noch nie. Ich habe da im Prinzip easy peasy aus ein paar Schritten 85 geworden. Und also beim Einwerfen schon.
Ja.
Und im Finale war ich dann einfach, wollte ich einfach noch mich noch besser fühlen, und dann kam der Druck noch dazu. Das war einfach irgendwie ein bisschen zu viel. Da hat das leider nicht so gut funktioniert. Ja, und jetzt dieses Jahr war ich, denke ich, ja, mental darauf vorbereitet, war ich stabil und auch entspannt. Also ich habe mir gar nicht so viel Druck gemacht. Ich war einfach gut drauf, hatte Bock und habe das gar nicht so an mich rangelassen. Deswegen, das war eigentlich gar nicht das Problem. Damit hatte ich, damit war ich echt okay. Und auch jetzt, was die Medien dann natürlich draus machen, ist dann natürlich schade. Ich meine, ich bin Vierter geworden, das ist natürlich wieder knapp eine Medaille vorbei. Das hat mich natürlich auch geärgert. Aber im Nachgang, ja, es ist einfach, es war so, wie es ist. Und da bringt es auch nichts, jetzt da sich groß zu ärgern oder so. Für mich war das einfach jetzt auch wieder eine Motivation, über den Winter jetzt noch stärker zu werden, noch besser zu trainieren, und vor allem jetzt im Hinblick auf nächstes Jahr alle Probleme, die man hatte in der Vorbereitung oder in der kurz vor der Saison, einfach ja dagegen zu arbeiten und da noch besser zu werden.
Ja, du hast auch letztens, ich meine, es war im SWR, diesen bemerkenswerten Satz gesagt, jetzt möchte ich erst recht alles geben, und um in Paris unbesiegbar zu sein. Wir machen jetzt ja einen Strich auch unter das, was war, und schauen jetzt halt wirklich auf das, was noch kommt. Und das sind nun mal jetzt diese Olympischen Spiele. Und entsprechend früh bist du auch schon in die Vorbereitungen eingestiegen. Magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen?
Ja, du sagst es. Ich will unbesiegbar sein, und ich werde alles dafür geben, auch nächstes Jahr unbesiegbar zu sein. Und ja, letztes Jahr nach der Saison war ich dann auch, ja, ich würde nicht sagen in einem Loch, aber es war schon sehr anstrengend mit den zwei Höhepunkten, vor allem auch mental. Da habe ich einfach meine Zeit gebraucht, um wieder Lust und Motivation zu schöpfen. Und ja, habe mir dann auch die Zeit genommen. Das wurde dann doch ein bisschen länger als mein Trainer und ich eigentlich gerne gehabt hätten. Hatte dann auch zwischendurch noch bin ja bei der Bundeswehr Sportfördergruppe, hatte dann auch den Bundeswehrlehrgang, Feldwebel-Anwärterlehrgang, der 6 Wochen lang ging. Dann wollte ich eigentlich mit der Vorbereitung während dieser Zeit dann auch wieder anfangen. Aber da war ich dann so mit dem Lehrgang beschäftigt, dass dann ein bisschen die Motivation gefehlt hat, dann nach der Arbeitszeit sozusagen dann auch noch zu trainieren. Deswegen habe ich dann danach angefangen. Das war aber auch ja nicht schlimm, weil ich mich körperlich ja trotzdem ein bisschen fit gehalten habe und dann auch wieder schnell ins Training zurückgekommen bin. Und ja auch keine größere Verletzung gehabt habe oder dergleichen, dass ich da relativ schnell wieder starten konnte. Aber trotzdem hat mir jetzt im Rückblick doch ein bisschen was gefehlt, auch vom Training. Das habe ich dann gemerkt an dieser, ja, diese Belastungshärte und diese über die komplette Saison diese Konstanz zu halten, ist dann natürlich schwierig, wenn dann ja 1-2 Monate Vorbereitung im Prinzip fehlen. Das werde ich dieses Jahr anders machen. Ich bin war 2 Wochen im Urlaub, habe da schon teilweise angefangen, mich ja ein bisschen zu trainieren, und bin jetzt auch relativ zügig wieder in die Vorbereitung gestartet. Bin motivierter denn je und hab mega Bock, so stark wie noch nie zu werden. Und bin jetzt wieder voll im Training, jetzt gerade wieder ein bisschen erkältet, aber das kann man nicht verhindern. Da werde ich auch schnell wieder fit. Und dann, ja, diese Vorbereitung, was mir letztes Jahr so ein bisschen gefehlt hat, sind, ja, wie ich schon gesagt habe, diese Belastungsverträglichkeit. Ich muss noch mehr Läufe machen. Ich muss, ja, diese Härte wieder mehr bekommen und einfach stabiler werden. Und dann, da werde ich jetzt sehr viel dran arbeiten, sehr viel hart mich quälen sozusagen. Da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das noch besser werden kann.
Ja. Ah, das klingt gut. Der letzte deutsche Olympiasieger im Speerwurf, wir kennen ihn alle, Thomas Röhler, ein Sportler und auch vor allem Mensch, den du persönlich auch sehr, sehr gut kennst. Wenn du mal so überlegst, was konntest du schon von ihm lernen und was lernst du auch heute immer noch von ihm?
Ja, Thomas ist ein super Typ. Ich konnte schon extrem viel von ihm lernen, einfach wie er mit dem Sport umgeht und auch ja generell, wie er den Sport auch sieht, den Speerwurf sieht. Und das ist einfach beeindruckend, wie er das Ganze angeht und auch trainiert hat. Und er ist einfach auch sehr kreativ, was die Trainingsgestaltung angeht. Und das ist immer wieder schön, sich zu sehen und auch auszutauschen. Es ist auf jeden Fall immer eine Bereicherung, mit ihm zu sprechen und zu sehen, was er auch tut, ja.
Das ist schön. Dein persönliches Geheimnis, was so den vielleicht der ausschlaggebende Faktor momentan ist, warum du aktuell die deutsche Speerwurffahne so hochhältst, das scheint, korrigiere mich gerne, so ein bisschen die Regeneration zu sein. Denn auch du kennst natürlich auch diese Phasen, wo es mal körperlich schwieriger wird. Ich erinnere mich da an Fußoperationen. Ich glaube, es gab auch mal einen gebrochenen Daumen. Was machst du da heute auch mit der Erfahrung, die du über die Jahre gesammelt hast, bewusst anders?
Wie gesagt, ich hatte schon viele Verletzungen. Man lernt seinen Körper einfach immer besser kennen. Auch mit jeder Verletzung weiß man mehr über sich selbst und man lernt einfach damit umzugehen und gezielter zu trainieren, besser zu trainieren, sich besser zu regenerieren. Das ist sehr wichtig. Da mache ich sehr viel. Ja, wenn man mal so überlegt, es ist vielleicht alles, was ich in den Sport investiere, sozusagen an Zeit, 40% Training und 60% Regeneration. Und ich mittlerweile deutlich mehr Aufwärmen, Mobilität, Faszienrollen, Körperpflege sozusagen. Und dann trainiere ich natürlich hart, aber es ist auch dann, was für mich wichtiger geworden ist, wo ich sonst nicht so viel Zeit mit verbracht habe, ist die Nachbereitung vom Training, da einfach auch länger zu dehnen, sei es und dann Lymphomat noch ausradeln, auslaufen oder dergleichen, dass man da dann noch einfach die Belastung besser verträgt und auch wieder schneller ins Training einsteigen kann. Aber dann auch generell, ja, auch von der Belastung schaut, dass man da nicht übertreibt, natürlich teilweise dann auch Spitzen setzt, aber das muss ich auch mit der Zeit erst lernen, nicht jedes Training 100% zu 110% zu geben und dass man da einfach schaut, dass man nicht übertreibt und sich auch genug Zeit gibt. Manchmal ist ein Tag Pause nehmen gar nicht so schlimm und da braucht man sich auch selber nicht so viel Druck machen. Einfach mal einen Tag oder zwei Tage Pause zu machen und nicht zu trainieren, einfach mal die Füße hochzulegen. Manchmal ist das auch gar nicht verkehrt. Ja.
Ist dir das schwer gefallen, dieser Prozess? Weil gerade so Stichwort Regeneration und als du auch sagtest, so ausradeln und auslaufen. Ich weiß, dass das bei vielen Leistungssportlern und Leistungssportlerinnen ja gar nicht so beliebt ist. So dieses sich Zeit nehmen für Regeneration und man lieber einfach ja ein hartes Training oder so einschiebt. War es bei dir tatsächlich so, dass du das, ja, ich will nicht sagen, durch den harten Weg der Verletzung gelernt hast, aber vielleicht schon so ein bisschen in dieser Richtung einfach dann lernen musstest?
Ja, auf jeden Fall. Das musste ich mit der Zeit lernen. Da wurde ich auch mit der Zeit immer professioneller, was das angeht. Man lernt einfach, dass man noch mehr Zeit investieren muss in alles, was drumherum sozusagen angeht, nicht nur das Training an sich. Ja, aber mittlerweile weiß ich einfach, dass ich das brauche und dass mir das was Gutes gibt und ich mich dadurch besser fühle. Und deswegen mache ich das auch gerne und ist es einfach sinnvoll, da in dem Bereich auch viel zu machen und nicht nur hart zu trainieren, sondern auch sich hart zu regenerieren. Ja.
Jetzt hast du schon eine ganz, ganz spannende Karriere hinter dir und es soll ja auch noch viel Spannendes kommen, unter anderem die Olympischen Spiele. Was ist denn so der große Traum, der dich ja täglich bewusst, aber auch vielleicht auch unbewusst begleitet, der dich antreibt, durch die harten Einheiten pusht, aber halt ja auch immer dann dich wieder daran erinnert, hey, ich brauche auch die Zeit für die Regeneration. Gibt es da so einen Punkt, den du mit uns teilen magst?
Die größte Motivation ist natürlich, der Beste zu sein. Also das war schon immer mein Ziel. Ich wollte schon immer der Beste sein in dem, was ich mache. Und dafür gebe ich alles. Und das motiviert mich von Tag zu Tag. Das ist mir immer bewusst.
Jetzt haben wir über ganz, ganz viel gesprochen, was dein Weg jetzt schon gestaltet hat. Ich bin mir sicher, auf diesem Weg hast du dich auch verändert. Wenn du mal so ein bisschen Revue passieren lässt, wie du damals noch vor, lass es jetzt 4, 5 Jahren gewesen sein warst und wie du heute bist. Was glaubst du, war so die größte Veränderung? Nicht nur, was dich als Sportler angeht, sondern auch, was sich so im Inneren vielleicht abgespielt hat.
Also früher war ich schon deutlich anders. Also ich war ein wilder Typ, der natürlich auch hart trainiert hat, aber Regeneration oder nicht feiern gehen oder so war für mich keine Option. Aber das hat sich mit der Zeit stark geändert. Man wird ruhiger, man wird sich einfach der Situation irgendwie anders bewusst und man verändert sich dahingehend, dass man weiß, was man kann und was man erreichen kann und wird ruhiger, man wird gezielter, was das Training angeht und was das komplette drumherum angeht, das ganze Leben drumherum. Und da war auch sicher meine Freundin ein riesen Benefit für mich. Ja, die hat mich einfach, mit ihr habe ich einfach ein schönes Zuhause mit meinen 2 Katzen und es gibt mir einfach extrem die Sicherheit und ein gutes Gefühl, so wie diese Situation gerade ist. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man ja hart und gut trainieren will, aber auch Großes erreichen will, dass das einfach alles drumherum passt. Und das war früher nicht ganz so. Da habe ich auch gut trainiert und hatte auch das Talent und lief auch gut, aber da waren zu viele Faktoren, die einfach ja nicht professionell genug waren oder die einfach nicht gepasst haben und das verändert sich einfach mit der Zeit. Man versucht, es sind so viele Kleinigkeiten, die damit reinspielen, auf die man achten kann oder auch achten muss, um wirklich in der Weltspitze zu sein. Und die verändern sich, ja.
Ja, voll schön, wie sich das so verändert hat. Danke fürs Teilen auch. Wenn wir jetzt mal den Blick vorauswerfen, irgendwann am Ende deiner hoffentlich noch langen, langen Karriere, wie möchtest du in Erinnerung bleiben?
Das ist eine sehr große Frage, ja. Wie möchte ich in Erinnerung bleiben? Darüber mache ich mir Gedanken, wenn es die Richtung Ende kommt. Jetzt will ich einfach nur, dass die Leute meine Leistung sehen, dass ich dafür auch gefeiert werde und die Anerkennung bekomme, wie es auch zurzeit ist, was ich sehr schätze und sehr glücklich darüber bin. Ja, ich möchte als Kämpfer in Erinnerung bleiben und hoffentlich nächstes Jahr dann auch als im Weltmaßstab Medaillengewinner und genauso. Möchte ich das, ja.
Das klingt sehr gut. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen und gebührend feiern. Danke dir von Herzen für deine Zeit, Julian Weber.
Sehr schön. Vielen Dank.